Nach dem nächsten Lied wird dann Uli Jungen zu uns sprechen. Thema ist Strategie im Kampf für Jesus. Textgrundlage Josua 8. Wir singen das Lied 92, 1 bis 3, Halleluja. Und nachher spricht dann Uli Jungen zu uns.
Guten Morgen miteinander. Wir haben ja beim letzten Mal uns Gedanken gemacht über Josua 7, als Josua eine blutige Niederlage in Ai erlebte, da er nur mit 3000 Mann hinaufziehen wollte und nicht mit dem ganzen Heer, wie es eigentlich Gott angeordnet hat. Und weil Achan aus Jericho etwas gestohlen hatte und das verheimlicht hatte, und so war ein Bann auf dem Volk Israel, bis sie es auflösen konnten. Und dann gab ihnen Gott wieder den neuen Auftrag, noch einmal nach Ai zu ziehen und die Stadt einzunehmen. Und das ist heute Kapitel 8, was wir ein bisschen anschauen wollen. Wir haben schon oft betont, dass die Landeinnahme im Josua-Buch ein Bild für das geistliche Wachstum im persönlichen Leben ist. Es zeigt uns immer wieder die Strategien bildhaft, wie sie dann auch im Neuen Testament ausformuliert werden. Es zeigt uns aber auch eindrücklich die Grenzen, wie sie ausgedehnt werden können, das heißt, wie Menschen für Christus gewonnen werden können. Nicht nur im Bereich des Militärs werden immer neue Methoden und Strategien entwickelt, sondern auch in der Evangelisation und Missionsarbeit denkt man über neue Wege nach, wie wir in dieser letzten Zeit die ganze Welt mit dem Evangelium noch erreichen können. Jesus hat uns ja geauftragt, geht hin, und gesagt, handelt, bis ich wiederkomme. Es kommt erst bei der Wiederkunft Jesu zum Abschluss. Nun ein paar Punkte zu Josua 8, die Eroberung von Ai. Zuerst sehen wir die Grundlagen, die die Zusagen und Verheißungen Gottes sind. Verse 1 und 2. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht und verzage nicht, nimm mit dir das ganze Kriegsvolk und mache dich auf und zieh hinauf nach Ai. Siehe, ich habe den König von Ai samt seinem Volk in seiner Stadt und seinem Land in deine Hände gegeben. Und du sollst mit Ai und seinem König tun, wie du mit Jericho und seinem König getan hast. Nur, dass ihr die Beute und das Vieh unter euch teilen wollt, legt einen Hinterhalt hinter dieser Stadt. Für das Volk Israel war es undenkbar gewesen, einen Kampf zu ziehen, ohne das zu wissen, dass Gott hinter ihnen steht und das auch deutlich zugesagt hat. Wenn sie doch etwas unternahmen, ohne die Zusage und Verheißung Gottes, dann hat es immer böse Folgen. Eigenregie ist im Reich Gottes nicht gut. Gott hat uns generell grundsätzlich die Zusage, das heißt grünes Licht für den Kampf und den Angriff im geistlichen Leben gegeben. Matthäus 9 sagen ja die bekannten Worte von Jesus: Das Feld ist reif zur Ernte. Darum bittet den Herrn, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Oder das bekannte Wort aus Matthäus 29, der Missionsbefehl, der immer noch gilt: Geht hin, machet die Welt zu Jüngern Jesu, deckt sich voll mit dem, was Gott hier Josua auch gesagt hat. Und in Matthäus 16 verspricht uns Jesus das Gelingen und die Vollmacht, weil er die Hauptursache ist. Er zeigt, ihr sollt gehen, es soll euch gelingen und ich werde mit euch sein. Die Hauptgrund und die sogenannten Erfolge im Reiche Gottes gehen nicht auf unser Konto, sondern es geben wir, es sind die Auswirkungen der Zusagen Gottes, der Zusagen Jesu, die er uns gegeben hat. Für die konkrete Situation in der Gemeinde müssen wir immer wieder neu Gott fragen: Ist es der richtige Zeitpunkt? Im Griechen gibt es ja zwei Begriffe für Zeit. Der eine ist Chronos, von der Chronologie, das generelle Geschehen. Und dann der Kairos, das sagt, es ist der genau richtige Moment. Jetzt will Gott handeln. Es stimmt, es ist so. Zum Beispiel im Epheserbrief: Kaufet die Zeit aus. Steht interessanterweise der Name Kairos, den günstigen Moment, und nicht Chronos, dass wir dauernd arbeiten sollten, sondern beachtet, was ist jetzt der geeignete Moment? Denn Gottes Handeln kann man nicht einfach herauslesen, sondern muss man spüren und sagen, dass Gott zeigt, jetzt ist es der richtige Moment. Wir sollen uns dann auch immer wieder fragen, wie wir dann im Einzelnen vorzugehen haben. Welche Aufgabe hat Gott für uns persönlich und für die Gemeinde bereit? Und schlussendlich ist die Frage: Hat er eine offene Tür gegeben, wie er es in Offenbarung 3,8 zu der Gemeinde in Philadelphia sagt: Ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, weil du eine kleine Kraft hast. Und Paulus bittet ja auch die Gemeinde, dass sie beten sollen, dass er eine geöffnete Tür erhalte, um das Wort Gottes richtig zu verkündigen. Grundsätzlich geht es um die Zusagen Gottes. Und dann müssen wir genau hinhören, dass uns einfach nicht erspart bleibt. Gelten sie jetzt mir, jetzt hier, in diesem konkreten Moment? Und wir müssen wissen, was Gott jetzt mit uns machen will und auch darüber einen echten inneren Frieden haben. Weil ja Paulus den Kolossen, Kolosser 3,15 schreibt, dass der Friede Gottes eure Herzen regiert, oder im Grundtext steht, sei wie ein Schiedsrichter, der aufzeigt, wie es geht. So soll der Friede Gottes in uns entscheidend sein. Ein zweiter Punkt: Jeder vom Volk Gottes ist aufgeboten. In Vers 3 steht: Da machte sich Josua auf und das ganze Kriegsvolk, um nach Ai hinaufzuziehen. Und Josua erwählte 30.000 streitbare Männer und sandte sie aus bei Nacht. Beim ersten Mal war es eben anders. Da gingen nur 3.000 und die anderen blieben gemütlich zu Hause. Und das kam nicht gut. Ich möchte hier zu diesem Punkt vor allem Charles Haddon Spurgeon, der große Erweckungsprediger vor 2000 Jahren in London, zitieren als der König der Prediger. Er schreibt: Ihr könnt euch darauf verlassen, wenn es zur Lehre wird, dass nur besondere Klassen von Menschen in der Gemeinde zu arbeiten haben, so ist irgendein großes Unrecht im Hintergrund. In derjenigen Gemeinde, die mehr als andere in diesem Irrtum geraten ist und die eine scharfe Linie gezogen hat zwischen den Geistlichen und den armen, unglücklichen Laien draußen, in dieser Gemeinde haben die tödlichsten Irrtümer eine Heimat gefunden. Gott verleiht den Gemeinden, dass sie so gesunde Lehre, so viel geistliches Leben haben, dass sie keinen Augenblick davon träumen, nur einen Teil ihrer Glieder in den Krieg ziehen zu senden und die übrigen still sitzen zu lassen. Wir können nicht die Schlacht des Herrn durch gemietete Truppen schlagen lassen. Der ganze Herr der Männer muss aufgehen unter dem Befehl des göttlichen Josua und dem Feind entgegentreten. Wenn alle ohne Ausnahme, die den Namen Jesu nennen, ernstlich in seinen Weinberg gingen, was für ein Leben würde da sein und was für eine Einigkeit? Dann würden wir keine Klagen mehr hören, dass wir nicht stark genug seien. Die allerschwächste Gemeinde würde, wenn jeder sein Teil täte, stark genug für ihre Aufgabe sein. Soweit Spurgeon. Ist damit eigentlich alles gesagt. Der dritte Punkt heißt: Anweisungen Gottes befolgen. Verse 8 sagt zum Beispiel: Wenn ihr in die Stadt eingenommen habt, so steckt sie mit Feuer an und tut nach dem Mord des Herrn, siehe, ich hab's euch geboten. Und dann 18, da sprach der Herr zu Josua: Strecke die Lanze in deiner Hand aus, auf Ai zu, denn ich will es in deine Hand geben. Und als Josua die Lanze in seiner Hand gegen die Stadt ausstreckte, da brach der Hinterhalt eilends auf uns seinem Versteck. Und sie liefen, nachdem er seine Hand gestreckt hatte, und kamen in die Stadt und nahmen sie ein und eilten und steckten sie mit Feuer an. Dieser Grundsatz, die Anweisungen Gottes zu befolgen, streckt sich durch die ganze Bibel hindurch. Wir können das lesen vom ersten bis zum letzten Blatt, wird das immer deutlich aufgezeigt. Wer Gottes Anordnungen befolgt, erlebt Segen und Sieg. Und wer sie übergeht, der bringt sich und andere ins Verderben. Psalm 19 sagt schon im Alten Testament, die Befehle des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen. Es ist ein einfacher und jahrtausendalter bewährter Grundsatz, und doch tun wir immer uns damit schwer, nicht nur im persönlichen Leben, sondern auch in der Gemeinde, wirklich Gottes Anweisungen zu befolgen. Sollte Gott gesagt haben, kam ja die Schlange im Paradies, ist eine alte, uralte Hinterfragung, die immer noch da ist. Auch heute modern, es ist einfach moderner, ja, ist das wirklich so wörtlich zu nehmen, wie das hier steht? Muss man das heute nicht anders sehen, mit einer neuen Brille verstehen und so weiter? Wenn wir evangelisieren wollen und Vollmacht erleben wollen, dann müssen wir uns vor allem auf das Wort Gottes abstützen. Das heißt, zum Beispiel keine Vermischung mit der Arbeit mit Ungläubigen. Wir kommen dann nächstes Mal auf Kapitel 9, die Liste der Gibeoniter, die sich da einschlichen und verkleideten und es dann zu einer Tragik kam. Auch Esra 4 sagt uns das deutlich, zieht wirklich vom Herzen ganz allein für den Herrn zusammen. Und auch in Kapitel 3, Esra steht dann, wir sollen zusammenstehen wie ein Mann und vorwärts zu gehen. Und Paulus sagt es ja in 1. Korinther 2, 1 und 2, er will nichts anderes wissen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Auch wenn andere ringsum noch anderes betonen, er zeigt und klar, bei mir geht es allein um Jesus Christus, den Gekreuzigten, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, wie er es an den Kolossen schreibt. Ja, vierter Punkt, logische Überlegungen und bewährte Erfahrungen können hilfreich sein. Manche denken, dass die Anweisungen Gottes und die Erfahrung sich gegenseitig ausschließen. Das muss aber nicht sein. Denn Gott hat uns auch einen Verstand gegeben, der gehört zu unserem Menschsein. In der Bibel steht nirgends, dass wir ihn abschalten sollen, vor dem Gottesdienst weglegen und dann nur auf den Herrn hören und nach dem Gottesdienst dann wieder nach Hause gehen mit dem Verstand, was wollen wir jetzt zum Mittagessen? Ja. Nein, wir sollen da nicht in diesem Dualismus leben, sondern Paulus schreibt ja gerade den Ephesern, seid nicht unverständig, sondern versteht, was es des Herrn Wille sei. Ja, wir sollen da unseren Verstand unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen, das ist wichtig, und nicht losgelöst in der Finsternis, sondern ausleuchtend durch den Heiligen Geist, und dann erkennen wir vorzu, um was es geht. Der schreibt ja den Römern in Kapitel 2, 12, 1 und 2, dass wir ständig erneuert werden im Geist durch den Heiligen Geist. Und das kristallisiert die richtigen Anweisungen Gottes herauf. Auf dieser Grundlage und Basis können logische Überlegungen und Erfahrungen gut verarbeitet werden und die Strategie Gottes damit eingepflanzt wird. Josua brauchte auch seine Kriegskunst zur Anwendung. Wir lesen das in den ganzen Versen 12 bis 25, wie er da genau nach seinen Prinzipien und Erfahrungen vorging, unter den Anweisungen Gottes. Er wurde vor Gott geprüft und er, als es für richtig erfunden hat, darum konnte er dann so einen radikalen Schlag über Ai wirklich errichten, die Stadt einnehmen und alle zu eliminieren. Und als letztes, Gott allein die Ehre. Vers 30. Damals baute Josua dem Herrn, dem Gott Israel, einen Altar auf dem Berge Ebal. Zum Abschluss, als Feier, baute er dem Herrn einen Altar. Er zeigte damit ganz deutlich, schaut nicht auf mich und auf die Kriegsmänner, sondern Gott allein ist es, der in uns wirkt. Sehen wir auch immer wieder im Neuen Testament. Denn der Herr allein ist in uns, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Wenn wir dann dem Herrn einen Altar bauen, dann heißt das zum Beispiel wie im Abendmahl, Gemeinschaft mit Jesus aufsuchen. Und das Opferblut, das an den Altar gesprengt wurde, ist ein Zeichen, wir stützen uns ganz auf Jesu Blut, das für uns vergossen wurde. Und Altar bauen heißt Gott verherrlichen, seinen Namen anbeten. Dann können wir das immer wieder schon in den alten Siegespsalmen von David nachlesen. Das ist richtige Anbetung. Und darin erleben wir Erquickung in der Nähe Gottes. Frage ist, kommt das auch bei uns zum Ausdruck? Bauen wir dem Herrn einen Altar? Erleben wir damit, dass auch die Umwelt sieht, ja, da ist der Herr dran. Das lesen wir zum Beispiel bei Abraham. Irgendwie, wenn er etwas Besonderes erlebt hat, heißt es immer neu, und er baute dem Herrn einen Altar. Das war sein Geheimnis im geistlichen Leben. Es ist ein wichtiger Punkt in der Kampfstrategie, dass wir Gott dankbar sind und ihn anbeten. Ich möchte noch beten. Ja, ich danke dir, Herr, auch für die praktischen Zusagen und Anweisungen, die wir auch hier beim Josua dürfen lassen. Schenk, dass wir es übertragen können, unser Leben, und dass die auch zum Durchbruch kommen und dass wir mit dir wirklich dürfen Sieg erleben, zu dem du uns berufen hast. Amen.